schon ziemlich viel Information gehört haben und vielleicht bei manchen von uns die Wahrnehmung fast schon überfrachtet ist mit diesen neuen Eindrücken. Gestern habe ich einen Seminarteilnehmer erlebt, der sagte, also ich bin jetzt so voll mit neuen Konzepten und Eindrücken, dass ich ein halbes Jahr brauchen werde, um das zu verdauen. Ich bin deswegen sehr froh, dass noch die Unermüdlichen unter Ihnen dabei sind und heute meinem Vortrag oder meinem Seminar die Psychologie des Selbstes zu hören wollen. Ich möchte, bevor ich beginne zu sprechen, etwas sagen, was mir als einem Nicht-Akademiker, sondern einem Mönchen sehr wichtig ist. Ich habe mich gestern gefreut, als eine Woge der Kreativität durch die Zuhörer flutete und Stimmen in dem Vortrag zur Rede kam, zum Ausdruck kam. Ich möchte in meinem Vortrag alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen herzlich bitten, diese Kreativität am Ende ausbrechen zu lassen, sodass es in einigermaßen geordneten Bahn vielleicht noch geht. Das wäre ein Wunsch von mir. Wenn das geht, wäre ich sehr dankbar. Ich möchte noch ein bisschen über den Seminarverlauf sprechen. Wir sind jetzt ein bisschen später angefangen, weil das Brüderchen Schlaf bestimmt manchen von uns noch zugesetzt hat. Ich denke, dass es gut ist, wenn wir gegen 11 Uhr eine Pause machen. Das ist nach anderthalb Stunden. Und dann bis 1 Uhr durchmachen. Ja, lassen Sie mich auch heute beginnen, wie ich es letztens getan habe, indem ich ein paar Mantren spreche. Ein ganz besonders schwierigen möchte ich heute gerne sprechen, wo ich die Hilfe noch der Gita brauche. Om Adyanati Mirandasya Jananjala Salakaya Shakshurun Militam Yenai Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Tadati Svapatantikam Vandeham Shri Gurun Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavanscha Sri Rupam Sahagana Raghunatham Tam Sajivam Sadvetam Savadhutam Parijana Saitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadha Shivashadi Gaur Bhaktavinda Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe Radhe. Ziel der vedischen Psychologie ist es, sich auf den verschiedenen Ebenen zu verstehen und vor allen Dingen die Quelle des Bewusstseins zu verstehen. Gestern fiel mir auf, dass der Begriff Persönlichkeit, Persönlichkeit Gottes oder spirituelle Persönlichkeit, doch eine gewisse Schwierigkeit mit sich bringt. Eine Schwierigkeit, die C.G. Jung ebenfalls hatte und die ich am besten anhand seines Lebens darstellen kann. Ich werde nämlich in meinem Vortrag mich natürlich mit dem Begriff der Person und der Persönlichkeit auseinandersetzen und werde von der Persönlichkeit Gottes sprechen und von der spirituellen Persönlichkeit von uns allen. C.G. Jung hatte, als er noch jung war, ein Buch in der Bibliothek seines Vaters gefunden, in dem ihm ein Zitat auffiel, was ihm Schwierigkeiten machte. Gott ist eine Persönlichkeit, so war dieses Zitat, die man sich analog des menschlichen Egos vorstellen kann. Er ist einzigartig, das völlig überweltliche Ego, was den gesamten Kosmos umfasst. Dies war für Jung unverständlich und blieb unverständlich für ihn. Denn er fand sein eigenes Ego als eitel, selbstsüchtig, widerspenstig, ungeheuer liebesbedürftig, lebensgierig, empfindlich, faul, etc. Und jetzt sich sein Gott oder die Seele als ein Teil Gottes vorzustellen, als eine Persönlichkeit, das schien ihm sehr, sehr schwierig. Nur das Wort Person, in dem es ja, dieses Wort Person ist, wenn wir den Griechen glauben, die sich mit dem Wort auseinandergesetzt haben, eine Maske, Persona. Der Schauspieler im antiken Griechenland tat sich Masken auf, die er mehrere Male wechselte und durch die er hindurch sprach. Hindurch tönte sozusagen. So, Person und Persönlichkeit heißt nach unserer westlichen Anschauung eine Maske, nicht das Eigentliche, nicht das Wirkliche, das Vorgeschobene, das Problematische und so weiter. Nur in der vedischen Psychologie möchte man zum Eigentlichen vorstoßen, man möchte zum Wesenskern, zum Sein vorstoßen, und das Wort Person, wenn wir das dann gebrauchen, wird für uns Westler schwierig. Deswegen möchte ich für Seele oder für den Wesenskern hier das Sanskrit-Wort Seele einsetzen. Das, was unveränderlich bleibt. Es geht uns also in der vedischen Psychologie darum, diese Essenz, diesen Wesenskern, was hinter dem Offensichtlichen, hinter dem Trügerischen ist, zu verstehen und unsere wahre Natur zu erkennen. Dazu ist es bei der vedischen Psychologie sehr, sehr wichtig, hinter die Maske zu schauen, hinter die Rolle zu schauen, hinter das die Prakriti zu schauen und den dadurch, das heißt ganz natürlich für die vedische Psychologie, hinter den Geist, unter den Mind zu schauen. Gleichsam wie eine Zwiebel von verschiedenen Schichten bedeckt ist, die den Zwiebelkern bedecken, so, das ist ein Bild aus den Puranas, so ist auch die Seele oder der Atma, das Selbst will ich vielleicht noch verständlicher sagen, von verschiedenen Schichten, von Rollen und von Bildern bedeckt, die eine gewisse Suggestivgewalt ausüben. Und es ist Ziel der vedischen Psychologie, das Selbst von diesen Schichten zu befreien und zum Eigentlichen vorzudringen. Wie wir gleich sehen werden, ist dies auch das Zentralanliegen der tiefen Psychologie. Die moderne Psychologie, habe ich mir hier notiert, erklärt viel über Gedanken und Emotionen, wie sie zustande kommen. Sie versucht, unheilsame Entwicklung zu unterbinden. Es ist viel die Rede von Verhaltensmustern oder Gedankenmustern. Aber sehr wenige Psychologen, immerhin einige, gehen in die Tiefe jenseits der Psyche hinein, wo sie die spirituelle Seele oder das spirituelle Selbst entdecken können. Man meint heutzutage, Seele oder das, in diesem Sinne das Selbst, ist mehr eine Angelegenheit für die Philosophie oder auch für die Religion. Aber in der Psychologie geht es uns nicht so sehr darum. Ich habe mir hier ein Zitat von, wenn ihr wisst, das kommt nachher. In der vedischen Psychologie ist der Ansatz, fängt der Ansatz der Analyse eben bei diesem unveränderlichen Selbst, dieser unveränderlichen Seele an. Ich möchte ein Bild geben nach diesen einleitenden Bemerkungen, um das um diesen Punkt gut zu illustrieren. Stellen Sie sich bitte einmal einen See vor, der in sich ein kostbares Juwel birgt. Wenn die Oberfläche des Sees durch Winde oder vielleicht Strömungen agitiert ist, so wird es nicht möglich sein, das Juwel am Boden zu erkennen. Wir sehen vielleicht ein bisschen Flimmern und ein paar Lichtblitze sozusagen, aber wir werden das Juwel nicht erkennen, so wie es eigentlich ist. Das Selbst, nun, nach der vedischen Ansicht, ist wie das Juwel, welches bedeckt ist von dem feinstofflichen Körper, dem Geist. Solange der Geist durch äußere Einflüsse beunruhigt ist, werden wir die Seele uns selber nur sehr, sehr schwierig, nur anhand von vielleicht Ahnungen wahrnehmen. Und deswegen ist es Sinn und Zweck der vedischen Psychologie, uns Mittel an die Hand zu geben, durch die wir die Wellen des Geistes, die Strömungen, die Einflüsse, die uns in eine aufgepeitschte Gemütsstimmung vielleicht geraten lassen, zur Ruhe bringen können, um dann das Selbst und die Seele zu erkennen. Ich werde in meinem, sagen wir mal, auf meiner Reise durch die vedische Psychologie zum Schluss hier ankommen wollen, nämlich zu einem Verständnis, wie es uns möglich sein kann, zunächst einmal im theoretischen Verständnis, die Wellen im Geiste zur Ruhe zu bringen und zu einer Selbsterkenntnis zu kommen, die so heilsam sein kann, dass die ganzen Strömungen, die wir als störend empfinden und die Wellen, die wir als beunruhigend empfinden, zum Ende gebracht werden können. Ich möchte also gerne Ihnen allen, meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, ein theoretisches Verständnis darüber geben, wie Sie Ihre Psyche vielleicht besser behandeln können, heilsamer mit ihr umgehen können, sie zur Ruhe bringen können und eben Selbstverwirklichung erlangen können. Das werde ich theoretisch erklären, mit einer Stelle aus dem Bhagavatam und dem Versuch, ein Parallel zu einem modernen Psychologen zu ziehen. Ich werde dann im zweiten Teil meiner Präsentation, dem Workshop, praktische Wege in die Hand geben, durch die Sie in der Lage sind, die Wellen des Geistes zu beruhigen und das Selbst zu erkennen. Auch da möchte ich etwas Technisches noch sagen, weil unsere geschätzte Frau Professor Wagner hier, sie hatte gestern eine Anregung gegeben am Ende ihres Seminars, die wir dankbar aufgegriffen haben. Sie sagte, dass es nicht so gut sei, zwei parallele Workshops zu machen. Sie wird deswegen beginnen morgen mit einigen wird sie beginnen mit ihrem Workshop und einige interessante und wichtige Ausführungen dort machen, und dann werde ich weiter fortfahren. Es wird nicht so lange dauern. Ich denke, ich brauche ungefähr höchstens eine Stunde. Ich hoffe, das ist nicht indische Zeit, also eine flexible Zeit. Toll, gut. Jetzt wollen wir mit Enthusiasmus uns diesem schwierigen Thema nähern. Ich möchte sagen, in dem, was ich sagen werde, werde ich total vedisch sein. Ich hätte mir sonst nämlich einen Anzug angezogen und mir die nicht vorhandenen Haare ein wenig auf die linke Seite gekämmt. Ich werde also in meiner Tradition bleiben und hoffe, dass jeder das auch verstehen kann. Unsere moderne Zeit, in der wir leben, die moderne Wissenschaft, die ja auch die Psychologie, die wir alle bestimmt kennen, geprägt haben, hat erschreckend wenig ausgedrückt über den Sinn des Seins, über das spirituelle Selbst. Das ist eine ganze Dimension, die der modernen Wissenschaft nicht zugänglich ist. Ich möchte die moderne Wissenschaft einmal humorvollerweise vor eine Aufgabe stellen. Mit dieser Aufgabe möchte ich ganz gerne Ihre Begrenzung zeigen. Angenommen, ich würde jemanden von der modernen Wissenschaft, vielleicht ein Vermessungstechniker, der gut Mathematik gelernt hat, dieses Buch geben und ihm sagen, bitte untersucht das Buch. Er würde dann vielleicht nach seinen Messungen sagen, es ist so lang, so breit, so dick, so viele Seiten sind sie, sie sind so und so liniert, die Seiten, und es ist eine unleserliche Handschrift da drin. Ich würde vielleicht weitergehen, denn ich möchte noch mehr Informationen über dieses Buch haben und es einem Menschen geben, der sich mit Gewichten beschäftigt, der sich mit Schallisolierung beschäftigt und solchen Sachen, und der würde ganz genau aufs Exakte hin sagen, also du kannst so und so viel Dezibel damit abhalten, dich zu stören, es wiegt so und so viel und so weiter. Da bin ich noch nicht zufrieden und gebe das Buch vielleicht einem Statistiker. Der Statistiker sieht mit größeren Schwierigkeiten, aber er hat auch ein Mikroskop genommen, meine A's und meine B's und meine C's, und stellt eine Statistik darüber auf, in welcher Häufigkeit diese Buchstaben auftreten. Er spekuliert auch darüber, wie man, was ungefähr sinnvolle Worte ergeben werden, und er ist vielleicht, wenn er einen sehr guten Computer hat, in der Lage, neue, von dieser Vorlage aus neue Wörter zu bilden, die ebenfalls nach der deutschen Sprache, ich habe in einem Kauderwelsch aus Deutsch und Englisch hier reingeschrieben, das macht es für ihn etwas schwieriger. Aber er ist vielleicht in der Lage, dann sogar Buchstaben zu, also neue Worte zu bilden. Aber keiner dieser hochgeschätzten Vertreter der individuellen Wissenszweige hat den Sinn meines Notizbuches, was meinem schwachen Gedächtnis Hilfestellung geben soll, erkannt. Er ist ihm nicht annähernd nahe gekommen, denn nur durch Lesen und dann durch das Verarbeiten im Bewusstsein kann man diese Symbole zu einem Sinn zusammenbringen. Ich habe mir ein Zitat von Erwin Schrödinger hier herausgesucht, der sich auf dieses Problem, was ich eben angesprochen habe, der sich zu diesem Problem äußert, nämlich der Frage nach dem Sinn, der in der modernen Wissenschaft bei der Analyse der Welt zu kurz gekommen ist. Aufs Schmerzlichste ist das völlige Schweigen unseres ganzen naturwissenschaftlichen Forschens auf unsere Fragen nach Sinn und Zweck des ganzen Geschehens. Je genauer wir hinsehen, umso zweckloser und sinnloser kommt es uns vor. Das Spektakel, das sich da abspielt, erhält einen Sinn offenbar nur in Bezug auf den Geist, der ihm zuschaut. Schrödinger, ich muss jetzt hier mal eine ganz blöde Frage stellen, der ist doch für die Quantenphysik da anzusiedeln.
Die Wahrscheinlichkeit von Elektronen im Raum hat er berechnet, zum Beispiel.
Schrödinger. Ja, die Schrödinger-Gleichung. Er ist ein Nobelpreisträger. Also er, ja, die Schrödinger-Katze, das kann ich noch in meinem bildhaft denkenden Verstand von dieser ganzen Quantenphysik-Sache gut behalten. Und er sagt dann weiter, dies wird unsere Shankara-Begeisterten stören, der persönliche Gott kann in einem Weltbild nicht vorkommen, das nur zugänglich geworden ist, um den Preis, dass man alles Persönliche daraus entfernt hat. Wir wissen, wenn Gott erlebt wird, so ist das ein Erlebnis genauso real wie eine unmittelbare Sinnesempfindung oder wie die eigene Persönlichkeit. Wie diese muss er im Raum zeitlichen Bilde fehlen. Also Schrödinger, der darauf kam, dass es einen Beobachter gibt, der sich nicht nach Naturgesetzen verhält und dass es Sinnzusammenhänge gibt, die nicht durch Naturgesetze erklärt werden, weil sie sich anscheinend launhaft oder willkürlich verhalten, hat moniert an der Wissenschaft, was ich auch heute monieren möchte, also ich folge ihm da nur in seinen Fußstapfen, dass wir heutzutage, wenn wir den Menschen untersuchen, erstmal auf die Idee des Sinnes, des Zusammenhangs des ganzen kosmischen Spektakels kommen müssen, auf die implizite Ordnung, die tiefe Ordnung, die da drin steckt. Es gibt drei Wissensarten, könnte man jetzt mal so sagen. Einmal Herrschaftswissen. Mit diesem Wissen versucht man die Natur oder die Menschen oder alles, was man untersucht, zu kontrollieren, ihm seine Schätze zu entreißen. Wenn ich mit einem Herrschaftswissen in ihre Wohnung reinkommen würde, würde ich mich fragen, wo liegt ihr Geld? Und versuchen, dieses Geld für mich zu gewinnen. Es gibt aber ein Orientierungswissen auch, da lässt man die Natur so wie sie ist, versucht sich innerhalb von ihr zu orientieren, wie es vielleicht jemand tut, der auf ein anständiges Survival aus ist, der überleben möchte in der Natur. Hier mit dem Orientierungswissen ist nicht so sehr dieser morbide Aspekt der Ausbeutung verbunden. Und dann gibt es ein Wissen, was nach Wahrheit sucht. Ich kann nicht genau das Zitat von Weizsäcker wiedergeben, aber er sagte, Wahrheit bedeutet, zu einer liebenden Erkenntnis zu kommen. Auch im Umgang mit Menschen ist das so. Wenn ich einen Menschen richtig verstehen will und mich ihm mit Herrschaftswissen nähere, mache ich ihn vielleicht zu meinem Sklaven. Wenn ich ihm mit Orientierungswissen begegne, dann versuche ich zu verstehen, wie er ist, wie er reagiert, was ihm schmeckt und was ihm übel aufstößt. Wenn ich ihn aber in Wahrheit verstehen möchte, muss ich ihm in einer liebenden Haltung näher kommen. Nun genau das, diese Tradition der Liebe, ist die Tradition, aus der ich selber sprechen werde. Ich bin jemand, der Bhakti-Yoga oder den Bhakti-Marga praktiziert. Und Bhakti heißt Liebe. Liebe zu unserem Ursprung, dessen Teile wir sind. Und Liebe ist eben diese Kraft, die uns mit ihm wieder verbindet. Also möchte ich dann jetzt in meiner Tradition weitersprechen. Ich habe versucht, bis hierher so ein paar Betrachtungen in den Raum zu stellen, weshalb ich denke, dass es nötig ist, einen anderen Ansatz zu finden in der Naturwissenschaft und auch in der Geisteswissenschaft, zu denen die Psychologie gehört, einen nicht so materialistischen Ansatz, sondern einen, der aus der Bhakti, aus der spirituellen Tradition der Bhakti herauskommt, aus der ich jetzt sprechen möchte. So, die vedischen Schriften sagen in einer der ihrer Aufrüttelungssätze, es gibt verschiedene Sätze da, Kinder der Ewigkeit, die ihr einst in der spirituellen Welt dem Königreich Gottes gewohnt habt, höret nun. Ich möchte das auch heute Morgen gerne sagen. Ich sehe viele, die vom Schlaf noch ein bisschen gebeucht sind und ein bisschen dröselig sind, wie man in Norddeutschland sagt. Ich möchte Sie alle ansprechen, Kinder der Ewigkeit, die ihr einst im Königreich Gottes gewohnt habt, ihr seid nicht müde. Müdigkeit ist etwas, was im Körper und im Geiste stattfindet. Gestern möchte das ganz kurz humorvoll sagen, um Ihnen einen Break zu geben, mit einem der staunenden Teilnehmer des Seminars gesprochen. Wir waren auf dieser fantastischen Schlossführung von Herrn Kage und sahen also in die mikrokosmischen Ereignisse hinein. Und ich sagte dann so meine Schlussfolgerung, ich komme mir vor hier in diesem Universum nach diesem Gang wie eine Ameise, die ein Körper hochkrabbelt. Die Ameise wird durch meine Haare gehen und wird sagen, oh, ich bin in einem Dschungel gelandet. Sie hat keine Möglichkeit zu verstehen, dass da eine Person mit durchaus realen Gefühlen dahinter steckt, die sich nicht als Dschungel fühlt und so weiter. So habe ich gedacht, sind auch wir. Wir gehen hier durch die Welt hindurch und sehen gar nicht, was es für eine Welt ist. Wenn wir die Bilder hier sehen, die uns in diese feinsten Strukturen, in gar nicht mal feinsten Strukturen, denn die implizite Ordnung, die lässt sich noch nicht, also der Sinn lässt sich noch nicht mit der Fotokamera aufspüren, aber die jetzt schon ziemlich weiter führt als unsere Wahrnehmung. Das überrascht einen, da fühlt man sich einfach, ja, toll irgendwie, ich bin ein bisschen blind und man wird demütig. Das Gefühl der Demut ist sehr heilsam für die aufgeblähten westlichen Egos. Und das war so, man fühlte sich so ein bisschen, also ich fühlte mich so ein bisschen ungeschickt und klobig mit meiner Wahrnehmung, als ich diese Wunderwerke, diese Kunstwerke sah, die ich ja niemals sehe, mit den gewöhnlichen Augen. Und eines der, ich teilte meine spontane Überraschung mit einem der Seminarteilnehmer und er sagte, ja, aber die Schwierigkeit ist, das jetzt im Alltag das zu erinnern oder das so wahrzunehmen, dass wir in einer Welt sind, die wir nicht sehen und die doch viel bedeutungsvoller ist, als wir sie uns eigentlich zurechtlegen mit unseren Sinnen. Wir würden bestimmt nicht so alltäglich sein, wenn wir immer in diesem Bewusstsein sind. So, wer fühlt sich also, wenn die Upanishaden zu uns sagen, Kinder der Ewigkeit, seid nicht müde, das ist nur euer Körper. Ihr seid ewige spirituelle Seelen, voller Ewigkeit, Wissen und Glückseligkeit. Satchit Ananda. Wer kann damit was anfangen? Es kommt ein heimliches, unsicheres Lächeln in der Zuhörerschaft auf, was sich da so kräuselt in dem Gesicht. Um uns dahin zu bringen, dass wir als ewige Seelen uns auch als ewige Seelen fühlen können, dazu ist die vedische Psychologie da. C.G. Jung sagte einmal, das zentrale therapeutische Anliegen der Psychologie ist es, dass selbst aus den falschen Rollen der Persona einerseits, also der Maske einerseits und der Suggestivgewalt unbewusster Bilder andererseits zu befreien. Diesen Satz werde ich noch mehrmals gebrauchen als Einstieg in die zum Teil schwierigen Themen, die ich wähle. Nun, das ist eines der Klassiker der vedischen Psychologie, in dem jemand geführt wird von der, sagen wir mal, dem oberflächlichen, von dem falschen Verständnis vom Selbst zum eigentlichen oder zum spirituellen Verständnis des Selbst. Eines dieser Klassiker, in dem diese Reise nachvollzogen wird, ist die Bhagavad Gita. Die Bhagavad Gita wird auch als Gita-Upanishad bezeichnet und sie nimmt einen ungeheuer wichtigen Stellenwert in der vedischen Philosophie ein. Der bedeutende Lehrer Shankara, ich weiß nicht, ob ich untertreibe, man kann nicht mal, Shankara ist ein ganz bedeutender Denker, dessen Namen bestimmt hier schon bekannt geworden ist, sagt in seinem, ist das Werk, in seinen Meditationen über die Bhagavad Gita: Ich grüße dich, o Krishna. Krishna ist der Sprecher der Bhagavad Gita, habe ich vergessen zu sagen. Du bist in der Tat der Kalpa Vriksha, der wunscherfüllende Baum für deine Geweihten. Deine eine Hand hält einen Stab, um Kühe zu treiben, und deine andere Hand ist erhoben. Der Daumen berührt die Spitze deines Zeigefingers, wirkliches Wissen andeutend. Die Upanishaden sind wie eine Herde Kühe. Sri Krishna ist ihr Melker. Arjuna, das ist der, zu dem die Bhagavad Gita gesprochen wurde, Arjuna ist das Kalb. Der höchste Nektar der Gita ist die Milch. Und der Weise, der sein Intellekt geläutert hat, ist der Trinkende. Mit anderen Worten, der Schatz des spirituellen Wissens wird mit Kühen verglichen und die Essenz von einer Kuh ist normalerweise, jedenfalls im indischen Denken, die Milch und nicht ihr Fleisch. Die Essenz dieser Upanishaden ist die Weisheit der Bhagavad Gita. Wir alle wissen, dass in Indien die Bedeutsamkeit oder die heiligen Flüsse eine hohe Bedeutsamkeit haben. Man geht dorthin, um sich zu waschen, und man wäscht sich nicht nur von äußerem Schmutz, sondern auch von inneren Verunreinigungen, die Psyche belasten. Wenn man aus dem Ganges heraussteigt, vielleicht noch vorher einige helfende Mantren gesprochen hat, fühlt man sich wirklich innerlich vom Ballast befreit. Diese Befreiung vom psychischen Last wird auch durchs Lesen der Bhagavad Gita erreicht. Maline muschanam punksam jalasnanam dine, jalasnanam heißt das Jala, Wasser, und Snanam, das Bad. Dine, Tag für Tag. Maline mochanam punksam Jala Snanam dine. Sakrit Gitamritam Snanam. Gitamritam Snanam, ein Bad im Nektar der Gita. Sangsara Malanashanam. Man kann den Körper reinhalten, in der Übersetzung, indem man täglich ein Bad nimmt. Doch wer nur einmal ein Bad im heiligen Gangeswasser der Bhagavad Gita nimmt, wäscht mit einem Mal allen Schmutz des materiellen Lebens fort. So, ich möchte deswegen heute sehr gerne aus der Bhagavad Gita referieren, um Ihnen allen ein Bad sozusagen im Geiste zu gewähren. Hoffentlich gelingt es mir. Ich weiß, ich bin nicht unbedingt qualifiziert dazu, denn es ist ein so großes Thema, aber es ist zumindest ein begeisterndes Thema. Die Bhagavad Gita ist deswegen die Schrift über vedische Psychologie schlechthin, weil sie eben zeigt, wie ein Mensch aus der Verzweiflung zur Erkenntnis geführt wird. Arjuna, dem Hörer der Bhagavad Gita, war in eine unglaubliche Verzweiflung geraten, die so stark war, dass ich glaube, kein Psychologe ihn mehr aufgenommen hätte. Er hatte überhaupt keine Entscheidungsfähigkeit. Er wusste nicht mehr, soll er nach links oder nach rechts gehen oder gucken. Er war emotional völlig gestört. Er hatte ein Gefühl der Isoliertheit und er war eigentlich auch völlig handlungsunfähig. Und die Art und Weise, wie Arjuna dazu gekommen war, ist sehr, sehr interessant, aber auch sehr langatmig. Ich muss es kurz fassen. Arjuna ist Mitglied der Pandavas, fünf rechtschaffener Brüder, deren Neffen und Vettern versuchten, sie von ihrem rechtmäßigen Erbe der Krone über Bharata zu betrügen. Da gab es die Pandavas und dann ihre Vetter, die Kurus, die angeführt worden von Duryodhana, einem Menschen, der ein Intrigenspieler hoch 10 war. Duryodhana nun führte, das ist so eine lange Geschichte, führte die Auseinandersetzung bis so weit, dass schließlich sich die Pandavas auf der einen Seite und die Kurus auf der anderen Seite in einer Schlacht gegenüberstanden. Sie waren auf einem Schlachtfeld und die Atmosphäre flimmerte vor Aggressivität. In diesem Augenblick bat Arjuna, der General über die Armee der Pandavas war, Krishna, seinen Streitwagen zwischen die Armeen zu bringen. Und als er zwischen den Armeen war, sah er auf der anderen Seite seine Lehrer, seine Freunde, Schulkameraden und viele, viele Verwandte. Und als er das sah, überfiel ihn mit einmal die gesamte Sinnlosigkeit eines Krieges. Er sah, dass er jetzt davor stand, mit einem ungeheuren Gewaltaufwand, Leute, die ihm an und für sich nahe standen, die genauso waren wie er, die sogar zu seiner Familie gehörten, zu vernichten. Und wir müssen uns darüber bewusst sein, diese Vernichtung, die dort stattfinden sollte, war enorm. Da war die ganze, in diesem Krieg waren alle Länder der Welt, alle Zivilisationen in der einen oder anderen Weise beteiligt, weil sie ihre Leute dorthin schickten, um für eine der beiden Seiten Partei zu ergreifen. Ich wünschte mir, dass Markus gestern ein bisschen mehr darüber gesprochen hätte, der Kampf um das siebte Planetensystem. Der wurde halt auf der Schlacht von Kurukshetra, auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra ausgeführt. Mit Waffen, die modernsten Vernichtungswaffen, die eigentlich noch übertreffen. Ganz kurz zu diesen Waffen, damit wir ein bisschen von dem Horror, der hier Arjuna überfiel, mitkriegen und vielleicht eben verstehen können, warum es heißt, dass die Gita von der Verzweiflung zur Befreiung führt, möchte ich etwas ganz Kurzes sagen. Es gab dort die sogenannten Brahmastras, feine Waffen, die durch, sagen wir einmal, Schwingung ausgelöst wurden. Wir wissen von der Physik, also ich möchte es mal so ganz laienhaft jetzt sagen, dass eigentlich all unsere, die wahrnehmbaren Dinge, nur winzig kleine Teilchen sind, die in unterschiedlichen Schwingungsfrequenzen schwingen. So die antiken Kshatriyas oder Krieger, kannten diese Schwingungslehre und hatten sie eingenutzt, angewandt, um damit wirklich in kosmische Geschehen einzugreifen. Auf dem Schlachtfeld wurden sicherlich Pfeile geschossen, doch sie wurden mit Mantren beflügelt, die sie nicht nur zu einem kleinen Flitzbogenkampf unter Jugendlichen machten. Nein, diese Mantren lösten Dinge in den Naturgewalten auf, dass plötzlich gewaltige, massive Berge kamen und ganze Armeen Pfeile erdrücken konnten. Es galt dann für den anderen Kshatriya, den ich nenne ihn jetzt mal Nuklear-Kshatriya, Mantren und Waffen zu zünden, die die Wirkung des Gegners aufhielten. Man hat Archäologen nach Kurukshetra geschickt, um herauszufinden, ob an diesen Erzählungen etwas dran sei. Und die haben herausgefunden, was ich selber mit eigenen Augen gesehen habe. Ganze Landflächen sind da fast verglast. Wir wissen, wenn auf Sand eine unglaubliche Hitze einwirkt, dann schmilzt er und wird zu Glas. So sieht man ganze Flächen dort, die sind fast glasiert, weil dort die Erde zusammengeschmolzen ist durch diese Waffen, die meistens auf Prinzipien der Implosion funktionierten, nicht? Eine unglaubliche Hitze aufmachen. Diese Waffen waren so gezielt, dass man mit einem Mantra ein Embryo im Mutterleib töten konnte, ohne damit, wie soll ich mich ausdrücken, der Mutter etwas anzutun. Also fast wie Laserwaffen, die aber noch gezielt, also in einem begrenzten Raum nur ihre Wirksamkeit fanden. So, Arjuna kannte diese Waffen, kannte diese Mantren, und als er die Gegenseite sah, gegen die er die anwenden würde, überfiel ihn ein so großer Horror, dass er sagte, er war der General der Pandavas: Mein lieber Krishna, beim Anblick meiner Freunde und Verwandten, die mit solcher Kampfbegierde vor mir stehen, beginne ich am ganzen Körper zu zittern und mein Mund trocknet aus. Meine Haare sträuben sich, mein Bogen Gandiva gleitet mir aus der Hand und meine Haut brennt. Ich bin nicht imstande, hier noch länger stehen zu bleiben. Mein Geist ist verwirrt und mir schwindelt. Ich sehe nur Unheil drohen. O Krishna, Töter des Dämons, Keshi. Und in dieser Situation, allergrößte menschliche Verzweiflung, wo Arjuna einfach, also rein psychologisch, ihm ist der Mund ausgetrocknet und er weint. Eigentlich geht das schlecht zusammen. Wenn man in dieser Austrocknung des Körpers drin ist und dann weint, der ist so durcheinander, dem wirbeln die Chakren durcheinander, mal schlichtweg esoterisch gesagt. Der hat sich nicht mehr in Kontrolle. Der ist schon jenseits des menschlichen Wracks angekommen. So, Arjuna, Krishna fängt denn an mit seinen Belehrungen. Er sagt: Ich werde dir jetzt das Wissen der Bhagavad Gita offenbaren, das ich bereits vor tausenden von Jahren dem Sonnengott Vibhashwan offenbart hat. Es geht hier also um anscheinend zeitloses Wissen. Und bei diesen Belehrungen wird Arjuna dann nach und nach klar, dass das Selbst, die Seele, ich will es mal jetzt psychologisch ausdrücken, transpersonal ist. Das heißt, jenseits der Maske, jenseits des Angenommenen, jenseits des Künstlichen existiert und von einer transzendentalen oder spirituellen Natur ist. In dem Augenblick, wo man jemanden dazu führen kann, Abstand zu nehmen von seinen Problemen und zu verstehen, dass diese Probleme eigentlich nichts mit ihm zu tun haben, ist er geheilt von Verzweiflung oder von Schwierigkeiten. Arjuna sieht fernerhin, wie das Selbst verstrickt ist durch Gesetze von Ursache und Wirkung, Ihm wird und schließlich wird ihm das Geheimnis des Yogas offenbart, was ich einmal in einem kleinen Stichwort ausdrücken möchte. Höheres Sein bedeutet immer höheres Vereintsein. Yoga bedeutet so etwas wie Verbindung oder Vereinigung. Und wenn wir verbunden sind mit etwas Höherem, dann haben wir viel größere Möglichkeiten. Das haben wir schon als Kinder erfahren, wenn wir mit den Fahrrädern schneller fahren wollten. Schneller. Und dann plötzlich einen Lastwagen sahen, der auf einer Bergkuppe langsamer fuhr. Dann habe ich mich immer so rangehängt und bin dann, wenn der Lastwagen beschleunigt hat, mit einer ungeheuren Geschwindigkeit über die Landstraßen geschossen und habe Juche, das gibt's nicht, geschrien. Höheres Sein, in diesem Fall einfach nur für höheres Sein erreicht. So ist praktisch Krishnas tiefenpsychologischer Ansatz in der Bhagavad Gita. Und es funktioniert, wenn wir der Bhagavad Gita glauben sollen. Am Ende der Gita ist Arjunas Verzweiflung gewichen. Er sagt, mein lieber Krishna, o Unfehlbarer, meine Illusion ist jetzt vergangen. Durch deine Barmherzigkeit habe ich meine Erinnerung an diesen spirituellen Zustand, meine Erinnerung, Smaranam, zurückgewonnen. Ich bin nun gefestigt und frei von Zweifeln. Und ich bin bereit, nach deinen Anweisungen zu handeln. Ich möchte jetzt sehr gerne im Folgenden sagen, was diese Themen sind, die besprochen wurden und die diesen Patienten, sage ich jetzt mal, Arjuna, der niedergebrochen war, oder verzweifelt war, halb aus seinem Dilemma herauszukommen. Ich möchte hierbei zunächst einmal philosophische Grundlagen legen und dann ganz am Ende, das hatte ich schon vorhin angedeutet, etwas sagen, wo ich das zusammenfasse in einem praktischen Verhaltensweg. Nach der Bhagavad Gita sind wir oder ist das Selbst, der Atma, ein ewiges Teil des höchsten Selbst. Mamai Vamsa Jivaloke Jiva Bhuta Sanatana heißt es im 15. Kapitel. Angsutsa oder Angsu heißt Teil. Ein Teil, sagen wir mal, aus einer Goldmine, hat genau die gleichen Eigenschaften wie das Gold selber. Einige von Ihnen werden Goldschmuck tragen, Gold, was vielleicht aus Johannesburg, da in Afrika, geborgen wurde. Das Teil, Gold, hat genauso viel Karat wie die Mine, aus der es kommt. So beschreibt Krishna in der Bhagavad Gita den Atma als ein Angsu, als ein Teil des Höchsten. Der Paramatma, Param heißt überstehend oder der das Überselbst ist. Ein anderes Beispiel, was gebraucht wird, ist, dass Gott wie das Feuer ist, in dem die individuellen Seelen wie Funken tanzen. In dieser Analogie wird klar, dass das Selbst gleichzeitig eins ist mit Gott, aber doch wieder verschieden. Nicht der Funke ist nicht wie der Feuer, wie das Feuer. Und der Funke ist abhängig vom Feuer. In dem Augenblick, wo der Funke das Feuer verlässt, beginnt er einen harten Überlebenskampf, den er verlieren wird, wenn er auf in eine Art fremde Natur, Wasser oder irgendwas anderes fällt. So erlebt auch das Selbst, wenn es getränkt ist von Gott und in die materielle Welt, in Prakriti hineinkommt, wie es einen Körper bekommt, in dem es nicht mehr Ewigkeit erlebt. Wir alle werden durch das Tor des Todes gehen. Es gibt eine sehr interessante Analyse über des Todes von zwei selbstverwirklichten Mönchen. Sie gingen durch einen gefährlichen Dschungel und ein Tiger griff an und brüllte und sprang dann auf die zu. Da lachte der eine Mönch den anderen an. Damit endet diese Geschichte. Tod ist nämlich nach der spirituellen Auffassung etwas, was den Körper, die Ummantelung des, der Seele betrifft, aber nicht die unsterbliche oder ewige Seele, die eins ist mit Gott, in der Qualität, aber nicht und niemals in der Quantität. In einigen Texten der Vedas wird Wert darauf gelegt, dass die individuelle Seele und die höchste Seele eins sind, während in anderen Texten mehr auf den Unterschied Wert gelegt wird. Der theistische Vaishnava Vedanta, ist nicht so wichtig, dieses Wort sich zu merken, löst diesen scheinbaren Widerspruch, indem gleichzeitig das Einssein mit Gott und die Verschiedenheit dargestellt wird. Zum Beispiel in der Katha Upanishad, Nityo Nityanam Chetanas Chetananam. Unter allen Ewigen gibt es einen höchsten Ewigen, unter allen, die Bewusstsein haben, gibt es einen, der das höchste Bewusstsein hat. Und dieser eine ist damit beschäftigt, seit unvordenklichen Zeiten die Wünsche der unzählig vielen zu erfüllen. Das ist der erste Punkt. Wir sind Funken Gottes sozusagen, jetzt mal so schön und poetisch ausgedrückt. Der zweite Punkt, der wichtig ist, um zu verstehen, wie vedische Psychologie wirkt, ist, dass diese höchste absolute Wahrheit in der Form von drei Energien wirkt. Es gibt zunächst einmal die Antaranga oder innere Energie, die die spirituelle Welt, den spirituellen Kosmos, könnte man jetzt sagen, es ist aber nicht ein Kosmos wie dieser Kosmos, also lassen wir das mal mit dem Kosmos, die spirituelle Wirklichkeit manifestiert, die wird durch die Antaranga Shakti manifestiert. Das, was wir hier sehen, wird durch die äußere Energie, die Bahiranga Shakti manifestiert, die aus den acht Elementen besteht. Ich möchte dann erinnern an das, was wir gestern gehört haben. Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther sind die fünf grobstofflichen von diesen acht Elementen. Und dann gibt es die drei feinstofflichen, Geist, womit man das englische Wort Mind meint, oder wollen wir vielleicht Verstand benutzen dafür. Das ist aber sehr begrenzt. Verstand ist nur ein kleiner Ausschnitt des Geistes. Also Mind, die Intelligenz und dann das Ego. Das sind die acht. Ich würde sie am liebsten aufschreiben, aber ich glaube, Sie alle haben ein Bild in Ihren Unterlagen irgendwo. Und das ist jetzt auch nicht so schrecklich wichtig. Ich bin ja so und so nicht so super analytisch im Augenblick. Also die äußere Energie erzeugt die Welt, wie sie sich unseren Sinnen darstellt. So muss ich das wirklich sagen. Da ist noch eine Menge mehr drin in der Welt als diese acht, sagen wir mal, als das, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen. In diesem Ätherelement, wie wir gestern gehört haben, steckt sehr, sehr viel noch drin, was es gilt zu erforschen. So, nun zwischen dieser inneren und dieser äußeren Energie, der Antaranga und der Bahiranga Shakti, gibt es ein ganz interessantes Phänomen, nämlich wir selbst, uns selbst. Wir heißen die Tathasta Shakti. Tata ist also nicht diese indische Autofirma, da hieß die Tata Motoren. Tata heißt so viel wie Ufer. Und Star heißt sich befinden auf. Warum wird unsere ontologische Position mit dem Begriff Tata Star am Ufer liegend gekennzeichnet? Am Rande verlaufend. Nun, schauen wir uns einmal ein Ufer an. Ein, Meeresufer möchte ich gerne nehmen. Da gibt es einen Streifen in diesem Meeresufer, der ist entweder überflutet von Wasser, da kommt manchmal hin, geht manchmal zurück, oder von Luft. Das ist ein Streifen, der ist am Rande verlaufend. Wissen Sie noch, wie Sie Kinder waren, wie Sie am Meer längs gerannt sind und immer den Wellen davon gejagt sind? Dieser Streifen, an dem Sie gelaufen sind, als Sie noch kleine Kinder waren, ich glaube, das macht jedes Kind, dieses Spiel mit dem Ozean. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Dieser Streifen ist das, worauf sich die Vedas berufen, wenn sie den Ausdruck Tatastha am Ufer befindlich wählen. Das bedeutet, dass das Selbst eine Marginale ist, am Rande verlaufend situiert ist. Entweder es ist in der spirituellen Energie oder es ist in der materiellen Energie, von den Einflüssen der Materie bedeckt und kontrolliert. Und wir selber, darauf komme ich dann noch im Einzelnen, können mit unserem Geist, mit unserem Denken, was wir schulen können in der Yoga-Therapie oder in der Yoga-Schulung, entscheiden, wo wir sein wollen. Wir müssen uns vielleicht, wir müssen Wissen bekommen und dann die Handwerkszeug, wie wir die Bedeckung vom Selbst trennen können. Und dann ist es für uns möglich, tatsächlich auch in der materiellen Welt die höhere oder die spirituelle Energie zu erfahren. Denn das ist ganz, ganz wichtig in der vedischen Philosophie. Wir können nicht räumlich sagen, hier ist die spirituelle Welt, so fast wie in den alten christlichen Darstellungen, hier ist der Himmel fast und hier ist die materielle Welt. Sie können Gedanken lesen. Sie sind ein mystischer Yogi.
Nicht mehr allein.
Man kann auch das, was ich oder mich ist.
Ja. Jetzt bin ich total beruhigt, weil ich...
Wenn Sie die Kürbel der Schuhe machen,
ja. Dann muss ich besser. Ja. Ja. In der... Die ganze Kunst des Yogas und das, was, dem, was Krishna dem Arjuna mitteilt, ist zu... es ist also nicht so, darf ich das nochmal wiederholen, dass hier die spirituelle Welt ist so räumlich unterschieden und hier die materielle Welt und die beiden immer voneinander verschieden sind. Oder wie es Kipling sagt, Ost und West werden sich niemals treffen. Es ist nicht so, dass die spirituelle Welt nicht die materielle Welt begegnet. Tatsächlich die spirituelle Welt sozusagen bildet die Struktur, auf der die Materie aufgebaut ist. Und wir können in dieser materiellen Welt, in der spirituellen Welt leben. Wir müssen es jedoch schaffen, dass unsere Wahrnehmung, die sich hauptsächlich im Geiste abspielt, para wird und nicht mehr avara ist. Para heißt spirituell, transzendental, und avara heißt materiell. Sie können im Kleinen das immer auch in Ihrem Leben sehen. Sie können sehr oft die Wahl treffen, wenn Sie ein bisschen gereift sind in Ihrer Entwicklung. Will ich jetzt so auf das reagieren oder will ich jetzt so auf das reagieren? Diejenigen, die das nicht von selbst lernen, die lernen spätestens, wenn sie Kinder kriegen. Wenn das Kind schreit, ach, dann fragt sich der Vater, will ich jetzt mein tierischen Erbe nachgeben und das nur zum Schweigen bringen, oder will ich mich lieber mit Liebe und Zuneigung um mein Kind da bemühen? So, das ist ein Beispiel, was in keinster Weise als Analogie verstanden werden soll. Ich soll einfach sagen, dass wir bereits in unserem Erfahrungskreis die menschliche Freiheit kennengelernt haben, uns zu entscheiden, wie wir handeln und dann auch, wenn wir ein bisschen gereifter sind, wie wir wahrnehmen, unsere Welt wahrnehmen. So, im Yoga lernt man diese Gabe, die wir alle schon kennen, zu verfeinern, sodass wir schließlich in der Lage sind, uns als spirituelle Seelen wahrzunehmen, spirituelle Gesetzmäßigkeiten wahrzunehmen, die hinter dem Schleier der Prakriti oder der Maya sind und damit unsere verschiedenen Dilemma und Verklemmungen zu lösen. Also, darf ich hier noch einmal zusammenfassen? Wir sind jetzt dabei, dass wir den Atma,
mir ist es sehr wichtig,
und den Paramatma, Atma, oder das Selbst und das Überselbst, ich sage es einfach mal so in dieser Sprache verstanden, also darüber hatte ich gesprochen. Will hier mal, weil ich möchte nicht mehr so abstrakt sein, ich hätte jetzt gerne, nachdem wir so viel gestern so viel Dinge gehört haben, wo wir uns ganz mit unserer Logik und mit einer Gehirnhälfte drauf konzentrieren wollen. Ich will jetzt auch bewusst in meinem Vortrag besonders aktivieren. Ich sage immer Funken Gottes. Dann haben wir das Selbst oder den Atma. Das habe ich versucht zu erläutern. Dann gibt es drei Energien. Antaranga, also sagen wir mal, ja, Antaranga. Ich mache es mal bitte mit Buchstaben. Vajiranga, das ist die äußere Energie. Und hier sind wir, die am Rande verlaufende Tatastha. Tata, Upa, Sta, befindlich. Tatastha, Shakti. Nicht alles sind Shaktis, die Antaranga Shakti, die spirituelle Welt manifestiert und die Vajiranga Shakti, das ist eine andere Energie des Absoluten, des Parabrahman, die äußere Energie manifestiert und Tatastha, zu der wir gehören. Jetzt möchte ich sprechen über die spirituellen Seelen, das heißt wir, die, das hier geht es. Das Selbst. Eigentlich, wenn wir jetzt ganz streng Sanskrit gehen wollen, dann würden wir sagen, das ist der Jiva-Atma oder Jiva. Jiva ist so die bedingte Seele. Und Atma ist, rein jetzt philosophisch, die Seele frei von Bedingungen. Nicht? Das ist jetzt so schlecht geschrieben. Ich werde nachher besser schreiben. Ich bin so ein bisschen im Feuer, wie Sie sehen, weil ich ja gerade von den Funken gesprochen habe. Dann, sage vergeben. So. Der Sinn, sagen wir mal, nachdem wir dieses als Gedanken gerührt haben, wir sind Teile der spirituellen Energie, aber im Augenblick leider bedeckt durch die Welt, können wir weitergehen. In der materiellen Welt wird die ewige spirituelle Seele, der Funken Gottes, von der materiellen Energie überwältigt. Zunächst einmal bekommen wir einen materiellen Körper, der aus den 8 Elementen besteht. Dann werden wir den Gesetzen der materiellen Natur unterworfen, die diese Elemente ja regulieren, indem wir durch die sogenannten Erscheinungsweisen völlig kontrolliert werden. Die Seele in der materiellen Welt wird praktisch, das ist auch ein Bild, was wir aus den Vedas kriegen, wie eine Marionette, die nicht selber handelt, sondern von einem Spieler zu Handlungen gebracht wird. Doch trotz diesen Bedeckungen und Einflüssen der materiellen Natur kann das gefesselte Selbst sogar in dieser Welt durch Selbsterkenntnis Befreiung erlangen. Im 13. Kapitel der Bhagavad Gita wird dies wie folgt ausgedrückt. Diejenigen, die mit dem Licht der Ewigkeit sehen, erkennen, dass die unvergängliche Seele transzendental und ewig ist und sich jenseits der Erscheinungsweisen der Natur befindet, trotz ihres Kontaktes mit dem materiellen Körper, o Arjuna, tut die Seele nichts und ist auch nicht verstrickt. In dem Sie alle kennen den bedeutenden Vater des Behaviorism, den B.F. Skinner. Schon mal gehört den Namen? Skinner sagte, er hat ein wichtiges Zitat gegeben, was sozusagen die Natur der bedingten Seele erklärt, aber Skinner hat halt nichts über die Seele gewusst, da hat er noch nicht die Bhagavad Gita richtig studiert gehabt. Ich möchte gerne den Skinner zu Wort kommen lassen. Der sagte, ja, die wissenschaftliche Analyse vom Menschen ergibt folgendes Bild. Wir sind nicht ein Körper mit einer Person drinnen, sondern ein Körper, der nur in dem Sinne eine Person ist, als dass er ein komplexes Verhaltensrepertoire hat. Die Natur übt eine so starke Kontrolle aus, dass wir mit anderen Worten sagen können, dass die Natur es ist, die sich verhält, nicht wir selber. Mit diesem Ansatz hat einen wichtigen Ausdruck, nämlich die bedingte Seele, gekennzeichnet, die einfach so aufgrund von verschiedenen Stimulis, die kommen, handelt, die beherrscht wird von ihren Süchten, ihren Bedürfnissen, ihren Neurosen und so weiter. Aber Skinner hat nichts von dieser transzendentalen, dieser spirituellen Seele gewusst, zu der wir vordringen können. Es gibt Ansätze in der tiefen Psychologie, und ich möchte da den Rollo May, ein Amerikaner, weiß nicht, ob man es so May sagt, man wahrscheinlich, zitieren aus seinem Buch The Discovery of Being, die Entdeckung des Seins, ein sehr schöner Titel. Er sagt, im Gegensatz zu den Ansichten der Psychologie, die als letzten Schluss Theorien von Bedingtheit, Mechanismen des Verhaltens und instinktive Triebe nennt, bin ich der Ansicht, dass wir weitergehen müssen als diese Theorien, um die Person zu entdecken, der diese Dinge geschehen. Ich weiß, für uns ist als Zuhörer dieses Seminars das Wort Person nicht mehr zufriedenstellend, wenn es darum geht, den Atma zu zeigen, aber ich glaube, die verstehen die gute Absicht von Rollo May, der also das sehen wollte, was sich hinter der Maske befindet, die sich verhält nach diesen Gesetzen. So, ich möchte jetzt in der Folge mit Ihnen noch für 25 Minuten bis zur Pause arbeiten, indem ich über vier Dinge spreche, oder mal sehen, wie weit ich komme. Ich möchte gerne erstmal die Natur, ich möchte, sagen wir erstmal, nochmal sehen, wie wir die Seele entdecken können. Dann möchte ich gerne die verschiedenen Bedeckungen, die uns kontrollieren, analysieren. Dazu gehört auch der Verstand, der Geist und das Ego. Und dann möchte ich genau analysieren, wie wir kontrolliert werden durch die verschiedenen Strömungen, durch die verschiedenen Einflüsse der materiellen Welt auf unser Bewusstsein. Und das habe ich gerne vor. So, die Seele, so heißt es, oder das Selbst, befindet sich in uns und ist jedoch durch uns verbreitet. Form des Bewusstseins, in Form des Bewusstseins. Das Selbst sitzt in fünf Pranas, das ist jetzt auch zu viel, und das geht mir nicht darum, das zu schildern, in der Region des Herzens und verbreitet sich dann mit Bewusstsein durch den ganzen Körper. Dieses Bewusstsein der Seele ist sozusagen, des Selbst, das ist ungefähr so zu verstehen wie die Strahlen der Sonne. Ursprünglich ist es unbeeinflusst von der materiellen Natur. Es ist rein, es ist klar und es ist ungestört. Achalam, nicht zitternd. So ungefähr übersetzt. Wenn das Bewusstsein sich jedoch identifiziert mit der materiellen, mit dem materiellen Körper, so wird es verunreinigt. Durch Lust, durch Neid, durch Gier und durch all das, was Ihnen ein richtig ausgebildeter Psychologe viel besser erzählen kann als ich. Es geht also darum, in der vedischen Psychologie, dieses Bewusstsein zu reinigen. Nehmen wir uns mal klares Wasser, wo kein Windhauch drüber zieht. Das hat diese Eigenschaften, es ist transparent, es ist rein, es sind keine Fremdkörper drin, und es ist achalam, zitternd, nicht zitternd, sorry, achalam. Also wenn da kein Luftzug hinkommt. So ist auch unser Bewusstsein. Wenn es rein ist. Aber in der materiellen Natur werden diese Eigenschaften, kann man richtig so schön zeigen, ist das Bewusstsein nicht mehr achalam, nicht zitternd, sondern wippend, also beeinflusst, zitternd. Durch die verschiedenen Einflüsse, die man als Karma, Krodha, Moha, Matsarya bezeichnet. Habe ich jetzt nicht richtig in der richtigen Reihenfolge. Karma heißt Lust, die meistens enttäuscht bleibt, sodass daraus Krodha, das heißt Zorn, hervorgeht. Wir wissen das alle, wir haben Wünsche, die nicht erfüllt wird und sind dann enttäuscht. Das ist ein Riesenthema in der Psychologie. Erwartung soll bei Patienten reduziert werden, denn solange man falsche Erwartungen hat, das heißt so viele Wünsche und die nicht erfüllt werden, ist man frustriert und wird dann zornig. Muss die. Oder wenn Wünsche erfüllt werden, dann kommt eine andere hässliche Eigenschaft zutage. Lobha nennt man das, Gier. Nicht? Vielleicht geht es vielen, ich will jetzt mal ein bisschen Freude hinsetzen für einen kurzen Augenblick, der sagte, dass aus dem Libido der Mensch zu erklären sei, das sexuelle Begehren, wenn das nicht erfüllt wird, dann verkrampft sich da was und gibt es Knoten, die unter anderem auch im Zorn ausdrücken. Oder wenn es erfüllt wird, wenn man schließlich die Heißgeliebte in der Horizontalen begegnet, dann gibt es Lobagier, die das ganze Denken überflutet. Dann gibt es überflutet. Da gibt es Matsarya, Neid auf andere, die Neid wird analysiert als die Missgunst, die man anderen gegenüber empfindet, die mehr haben als man selbst. Und dann gibt es Matsarya, noch eins, was ich jetzt leider nicht erinnere, und schließlich Moha, die totale Täuschung. Das sind Dinge, die geschehen, wenn wir uns im Bewusstsein identifizieren mit der materiellen Energie. Wir lassen dann gleichzeitig auch diese sechs Feinde des Lebewesens in uns herein. So, dieses Bewusstsein kann sich entweder mit materiellen oder mit spirituellen Dingen beschäftigen. Die moderne Psychologie hat dieses Bewusstsein noch immer nicht richtig erklärt. Ich habe einen Artikel in Spiegel gelesen, die Suche nach dem Ich, den mir Simone gegeben hat, wo gesagt wird, dass eigentlich das moderne Denken noch nicht genau weiß, was dieses Bewusstsein nun genau ist und wo es anzusiedeln ist. Es ist nämlich, und das möchte ich Ihnen hier verraten, etwas, was spirituell ist. Und das lässt sich nicht so leicht ohne spirituelle Hilfe finden. Ich möchte einmal ganz kurz etwas aus dem Spiegel vorlesen, wo die Funktion des Bewusstseins, das uns immer Rätsel aufgibt, erklärt wird und wo gezeigt wird, wie schwierig es ist für die Psychologie, die noch immer an die mechanistische Wissenschaft gebunden ist. Das kann ich nicht so verallgemeinern sagen, das wäre unfair, aber die im großen Teil noch gebunden ist. Man behandelt da nämlich mit die Psychologie, den Menschen, der ja, oder das Bewusstsein will man behandeln mit Mitteln, mit aus chemischen Mitteln. So, das ist jetzt ein Weg, den ich nicht weiter verfolgen kann. Der Spiegel schreibt, also schreibt eine Menge, was ist jetzt Bewusstsein, wie kann man das jetzt erklären, die sagen so, aber stellen immer noch ein Fragezeichen daran und dann geht es so weiter. Ohne Bewusstsein, aber es gibt Bewusstsein. Ohne das Bewusstsein wäre auch der, glaubt man dem Guinness-Buch der Rekorde, kürzester Briefwechsel der Menschheitsgeschichte unmöglich gewesen. Im Jahre 1862. Das kommt, was ist jetzt der kürzeste Briefwechsel? Das kommt jetzt. Im Jahre 1862 war der Dichter Victor Hugo nach dem Erscheinen seines Buches Les Miserables, also es klingt sich vielleicht miserabel an, wie ich das ausspreche, ich kann überhaupt nicht Französisch.
Les Miserables, Victor Hugo.
Ja.
Victor Hugo, Les Miserables.
Hugo, Victor Hugo, ja. Das kann ich niemals sprechen, ohne dass ein Französisch sprechen, der sich beleidigt fühlen würde. Da bin ich zu norddeutsch geprägt, zu norddeutsch bedingt. Also, dieser Dichter, den man in Deutsch ausspricht, Hugo, hat nach dem Erscheinen seines Buches, was man sagt, Les Miserables so ausspricht.
Die Elenden.
Die Elenden, hat nach seinem Buch Die Elenden sich aufs Land zurückgezogen, wo ihm aber die Ungewissheit über den Erfolg seines Werkes keine Ruhe ließ. Also schrieb er seinen Verleger folgenden Brief. Unvermittelt vermochte das Bewusstsein des Empfängers, die Nachricht in den richtigen Zusammenhang zu stellen und ihr damit Bedeutung zu verleihen. Postwendend bekam Hugo, die Hugo jetzt nicht. Also dieser Mensch bekam die hochbefriedigende Antwort, die ich hier auch aufschreiben möchte. Ja. Es ist das Bewusstsein, dass aus einem ungeordneten Datenmeer das kostbare Extrakt des Wesentlichen destillieren kann. Das ist so schwierig, das naturwissenschaftlich einzuordnen, was da geschehen ist in diesem Briefwechsel. Das kann ja nun wirklich alles bedeuten, dieses Fragezeichen wird. Aber das Bewusstsein weiß, in so einem Kontext, und mit den Kontexten Informationen, die sich rechnerisch nicht darstellen lassen, gemeint. Also es ist das Bewusstsein, das nehme ich aus dem Spiegel, dass aus einem ungeordneten Datenmeer das kostbare Extrakt des Wesentlichen destillieren kann. Und jetzt kommt Satchinandaswami, das steht nicht im Spiegel drin, das Bewusstsein nämlich, welches das Symptom der Seele ist, welches spirituell ist. Und wie das Wassergefäß mal mit materiellen Dingen gefüllt ist und sich zitternd bewegt, oder wie das Wassergefäß klar, transparent und aschalam, ungerührt durch die materiellen Ereignisse ist.
Man sollte vielleicht erwähnen, nur nebenbei, dass dieser Schriftsteller von der katholischen Kirche auf den Index gesetzt wurde.
Oh ja.
Victor Hugo. Völlig unverständlich.
Vielleicht wegen seiner ungewöhnlichen Briefe.
Ja.
Ja. Gut. Jetzt gehen wir ein Schritt. Schritt weiter. Das war, es war mir also wichtig, hier eben das Bewusstsein, im Sanskrit würde man sagen,
Chetana, das ist so das Schul-Sanskrit, man kann aber auch Chitta sagen, das ist ein Begriff, der gestern von
Herrn Schmieke, also Markus benutzt wurde. So, dieses Bewusstsein nun ist, das habe ich ganz allgemein jetzt erstmal gesagt, von der materiellen Energie getrübt und wird in Erzitterung gebracht, wie Sie es vielleicht haben. Vielleicht zittern Sie gerade, weil Sie den Verlust eines Partners befürchten oder eine größere Geldinvestition nicht ganz so klappt, wie man es sich gewünscht hat. Und man merkt, wie das Bewusstsein immer dahin geht und von Sorge erfüllt wird und zittert. Das ist, weil Sie sich mit der materiellen Energie identifizieren. Sie denken, Sie sind dieser physische Körper, der eine bestimmte Rolle hat und erleben Ängste, Freude und Leid. Dieses Thema wird mit einer einfachen Lehrgeschichte illustriert. Ein Mann rennt durch, ich sage es jetzt wie die Vedas, ein Mann rennt durch den Wald, er hat Sorge, er hört plötzlich das Aufbrüllen eines Tigers in der Nähe. Seine Schritte beschleunigen sich, sollte ich gemeint sein, denkt er. Das Brüllen kommt näher, der Tiger ist auf der Jagd. Er fängt an zu laufen, der Schweiß bricht ihm auf, Äste peitschen ihm unsanft ins Gesicht. Er stolpert über die Wurzeln und schreit. Der Tiger ist sehr nahe. Er guckt sich um und er sieht, wie der Tiger in der Luft ist und spürt noch gerade diesen schlechten Mundgeruch des Tieres und spürt dann, wie sich die Tatzen des Tigers in seiner Wirbelsäule vergraben. Er schreit. Plötzlich hört er seine Frau: Du schläfst aber unruhig. So ist es mit der bedingten Seele. Sie ist auf der Flucht vor einer Illusion. Genau wie ein Träumender sich identifiziert hat mit dem physischen Körper und die Einflüsse der materiellen Natur als ganz und gar auf sich selbst bezieht, genauso beziehen wir diese Dinge auf uns. Eine andere Lehrgeschichte, die ich benutzen möchte, um überzuleiten zu den Bedeckungen des Selbstes, kann ich jetzt nicht bringen. Ich werde die nachher bringen. So, die materiellen Elemente, aus denen lebende Körper bestehen, werden in der vedischen Tradition als Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther, Geist, Intelligenz und falsches Ego bezeichnet. Sie sind nach ihrer Feinheit aufgezählt, die gröbsten zuerst und die feineren zum Schluss. Nun, in diesem feinstofflichen Körper, dieser feinstoffliche Körper ist ungefähr das, was in unserer Psychologie als der Geist bezeichnet wird. Unsere heißt gemeinsam mit der Welt. Und ich werde jetzt in der Folge diese drei Elemente aus vedischer Sicht bezeichnen. Das ist alles also der feinstoffliche Körper. Das ist erstmal der. Wo fangen wir an? Ich werde auf der gröbsten Stufe anfangen. Der Manasa, der Manasa, Manas, das ist eine andere Definition. Dann ist es Buddhi, und dann ist es Ahankara. Zu Deutsch, Geist,
möchte immer Sie erinnern, das ist der Mind, nicht? Ich war mal übersetzt, ich habe die Bhagavad Gita vom Englischen ins Deutsche übersetzt und dann diesen Begriff Mind gehabt und musste da was zu finden.
Ja, man könnte Ratio berechnen.
Ratio, aber da steht, in der Ratio sind nicht die Emotionen, denke ich mal. Also das bleibt einfach unzugänglich. Geister denkt jeder sofort, das ist die Seele oder das. Aber wir haben, nachdem wir 14 Tage darüber gestritten haben, angerufen haben bei Langenscheid und wie sagt ihr das denn, hilft uns, wir sind der Übersetzung dicht auf der Spur, aber man
sieht es. Von Aurobindo ist das Wort mental geschafft worden. Vom Adjektiv mental substantiviert das Mental.
Ja.
Der Verlag, der die Aurobindo-Werke übersetzt hat, hat also überall Mind mit das Mental übersetzt. Das klingt furchtbar.
Ja.
Das ist nur, also, vom Adjektiv mental her ist es verständlich und der Sache nach stimmt es.
Finde ich aber toll.
Ja.
Könnte man nicht sagen, das Mentale? Könnte man nicht sagen, das Mentale, um nicht so blöd zu klingen, wie das Mental?
Wäre wahrscheinlich möglich, nur dass es dann da nicht mehr individuell ist, dann hätten Sie eine Qualität.
Genau.
Aber hier ist eine individuelle Fähigkeit gemeint.
Warum darf man nicht einfach mein Prinzip auch
mein Die sind ein Erfinder. Ihren Fußspuren folgen wir. Sie sagen einfach frei, sag da. Okay? Man muss Autoritäten im Leben anerkennen. Nein, ich glaube, wir wollen gerne Herrn Kage, nachdem wir dann.
Aber dann kann man doch gleich beim Diamanas bleiben.
Also, ich werde mal kreativ meiner Intuition folgen, was ich nun jeweils benutze, aber ja, stimmt, da könnte man eigentlich, ja, Sie haben recht. Das ist die Intelligenz, da fällt es einfacher. Warum, werde ich gleich sagen. Intelligenz. Und dann Ahankara, das Ego. Und hier tun sich die Übersetzer auch schwierig. Es ist ja nach der vedischen Sicht, wie wir gesehen haben, so, dass es eine Identität von spiritueller Natur gibt, die wir als Selbst bezeichnen. Das, was mit Ahankara gemeint ist, ist nicht diese Identität oder nicht dieses Ego, sondern das, was angenommen ist, das, was eine Rolle ist, was wie Jung gesagt hatte, einem Rollenzwang und der Kraft der Suggestivbilder entspricht. Und deswegen möchte ich hier revolutionär das Wort falsch noch reinbringen. Falsches Ego. Ich habe sehr oft Serbien bereist, auch im Kriege, und habe dort, das hat einen Grund gehabt, ich habe dort, ich wurde eingeladen in der serbischen Klinik für Psychotherapie, ist die älteste Klinik auf dem Balkan, mitzuwirken an einem Projekt, wo man spirituelle Erwägung in die Heilung von Kranken einbezieht. Es geht dort hauptsächlich in einem Wort um Shabda, um den Klang, um vedische Klänge, Mantren und so weiter, die sehr erfolgreich zur Heilung von Schizophrenie und anderen schweren Fällen eingesetzt wird. Und da habe ich mich dann natürlich in den vielen Vorträgen, die übersetzt wurden, mit der serbischen Sprache ein bisschen befasst. Da sagt man dieses falsche Ego drückt man so aus, Lajanen ja. Ist auch nicht so, der Klang ist nicht ganz genau, wie ein Serbe das sagen würde, aber so kann ich es mit meiner Zunge nur. Lajanen ja, das heißt, sozusagen im Englischen the lying I oder das lügende Ich. Ich finde, das hat jetzt nichts mit Sanskrit zu tun, aber drückt ganz gut aus. Wir leben in einer Lüge, wenn wir denken, ich bin der Körper und ich bin der Manas Buddhi oder Ahankara.
So dieser Bereich, das, mit dem sich die westliche Psychologie auseinandersetzt und wozu es Psyche sagt. Dieser Begriff Psyche kommt aus der antiken Zeit, nämlich den Griechen, und erzählt etwas ganz, ganz Interessantes und Rührendes. Die Psyche ist eine wunderschöne, ist der Name einer wunderschönen Königstochter, die so schön ist, dass Aphrodite, die Liebesgöttin, Angst kriegt um ihren Einfluss und deswegen Eros, das ist so schön, man läuft die Gänsehaut runter, Eros zu ihr schickt, um die Psyche dazu zu gewinnen, sich in einen hässlichen Mann zu verlieben. Einen hässlichen alten Mann. Damit eben die Psyche gebunden ist und nicht mehr die Männerwelt ablenkt von Aphrodites Schönheit. Nicht die Göttin der Schönheit ist betrübt. Nun, Eros geht mit diesem Auftrag zu der Königstochter hin und verliebt sich in Psyche. Da nun aber seine Mutter Aphrodite ist und sehr, sehr alles so rauskriegen kann, muss er sich mit Psyche treffen auf eine Weise, die im Verborgenen bleibt. Was tut er? Er geht zu den Eltern hin und sagt, es gibt einen Orakelspruch aus Delphi, oder die gehen zu einem, sie gehen nach Delphi, um einen Orakelspruch zu kriegen, denn es wird Zeit, die Psyche zu verheiraten. Und durch das Orakel verkündet Eros also, Psyche soll auf einen Berg kommen und sie wird dann entführt werden von den Winden, der Name ich jetzt